Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. In der heutigen Folge wollen wir einmal auf das Thema Normung schauen, beziehungsweise gar nicht so sehr diskutieren, warum wir Normen eigentlich brauchen etc. Das haben wir in vergangenen Folgen schon getan, sondern wir wollen einmal wirklich gucken, wie eine Norm eigentlich entsteht, beziehungsweise wie man sich einbringen kann, warum das wichtig ist, welche verschiedenen Interessen darauf eigentlich einzahlen und gucken uns das ganze Prozedere doch mal ein bisschen genauer an. Ja, da ich das selber gar nicht so gut wiedergeben kann, da ich noch nie in einem Normungsgremium saß oder daran teilgenommen habe, habe ich mir natürlich jemanden eingeladen, der ein Experte auf diesem Gebiet ist, nämlich Christian Schiller, Gründer und Geschäftsführer von Surplus. Ich sage erstmal Hallo Christian.
Hallo Marvin.
Ich will ganz kurz erzählen eben, was oder wer Surplus eigentlich ist. Also das Unternehmen wurde 2018 in Deutschland von dir und Volkan Bilici gegründet. Mittlerweile habe ich gelesen, korrigiere mich, falls die Zahlen da irgendwie sich verändert haben. Mittlerweile betreut ihr über 2000 Unternehmen aus mehr als 70 Ländern, greift auf Daten von über 2500 Materiallieferanten zu und verfolgt monatlich die Produktion von mehr als 230.000 Tonnen Material aus 70 Ländern mit Fokus auf Europa und Asien. Und bei dem Material, was ich gerade angesprochen habe, geht es um Kunststoffe. Ist das soweit richtig?
Yes. Fast komplett richtig. Es geht etwas enger noch um Kunststoffrezyklate. Also schon, okay. Wir machen keine Neuware, sondern nur die
recycelten Kunststoffe. Ja. Okay, super. Ja, mich würde jetzt erstmal interessieren, jetzt habe ich ja gerade schon angekündigt, okay, wir sprechen ein bisschen über Normen, über den Prozess und so weiter. Surplus wurde 2018 gegründet, das heißt ein 8 Jahre junges Unternehmen, nenne ich es mal, und ihr wart dabei, die DIN EN 18065 mitzugestalten und saß damit drin. So ein Prozess bei der Erstellung einer Norm, der dauert ja ganz schön lange. Das heißt, wenn ich das mal rückwärts rechne, dann müsstet ihr eigentlich relativ kurz nach oder bei Gründung schon mit in diese Normungsarbeit eingestiegen sein, oder?
Ja, das ist richtig. Also im Dezember diesen Jahres, 2026, werden wir dann tatsächlich 8 Jahre alt. Also wir sind nämlich im Dezember 2018 gestartet. Und ich erinnere mich, es war ein halbes Jahr. Man hat ja nach einem halben Jahr Gründung selten mehr als ein paar Zeilen Code und ein paar Daten und eine PowerPoint-Präsentation. War ich auf einem Lunch-Meetup des Wuppertal-Instituts. Da, ich glaube, auch Gast im Podcast schon bei euch.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße. Und Stefan Ramesuhl war derjenige, der den Lunch auch veranstaltet hat. Und da ging es grundsätzlich ums Thema Kreislaufwirtschaft, Garten, Digitalisierung. Und da durfte ich einen kleinen Pitch geben dann über Surplus. Und nach dem Lunch-Talk sprachen noch zwei Mitarbeiter des DIN an, des Deutschen Instituts für Normung. Und die haben gesagt, Mensch Christian, sind nicht Standards und Normen für deinen Markt total relevant? Und sie haben einen intransparenten Markt. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich denke ich schon, aber keinerlei Ahnung von Normung. Und daraus ist letztlich diese Geschichte entstanden. Ja, wenn du so willst, nach einem halben Jahr bin ich offiziell dann in die Normung eingestiegen. So, ja.
Und warum gerade diese Norm? Also war das jetzt einfach Zufall, dass es die Möglichkeit gab, damit zu arbeiten? Konntest du selber auswählen? Wie kam das zustande?
Eigentlich aus der ganz praktischen Notwendigkeit. Also na, was macht ein Unternehmen? Ein Unternehmen dringt Anbieter und Nachfrager von recycelten Kunststoffen erstmal zusammen und hilft ihnen dabei, verlässliche Lieferketten zu bauen für recycelte Kunststoffe. Und das ist deswegen schwierig, damals wie heute, weil der Markt maximal intransparent und fragmentiert ist. Und das hängt einfach liegt in der Natur der Sache. Stichwort Abfallprodukte. Wir wissen von Neuwareprodukten immer sehr gut, wo sind die hergestellt, wer ist der Rohstofflieferant, wer verarbeitet das Ganze. Wenn du mal den Blick, und das tut ja Postcast ja sehr gut, auf die Abfallwirtschaft lenkst, dann ist es ja eigentlich eine Blackbox in dem Moment, wo End of Life verraucht ist. Ne? Und wir wissen, fragt dich, die Zuhörer sollen fragen, wisst ihr, wo eure Produkte landen, wenn ihr sie dann erstmal entsorgt habt? Die wenigsten werden darauf eine genaue Antwort haben. Ja. Und das ist natürlich schon mit Produktion, wenn du wirklich das Abfall wieder in eine verlässliche Produktion gehen willst, ein großes Problem. Und deswegen war der erste Ansatz erstmal ganz aus der praktischen Problematik aus meinem Unternehmen heraus, auch mal zu sehen, wer kann eigentlich was liefern? Und dafür ist uns eine schon sehr entscheidende Sache aufgefallen, die jetzt dann dazu beigetragen hat, dass wir uns nicht nur engagiert haben, sondern dass es auch sehr stark gefördert worden ist vom Seiten des DIN. Nämlich, dass die rechte Hand oft gar nicht weiß, was die linke Hand macht und man über ganz andere Dinge redet, auch wenn man das oberflächlich dasselbe meint. Also was ist denn eigentlich ein Rezyklat? was bedeutet Post-Consumer-Abfall, was bedeutet Post-Industrial. Also das werden wir heute ja auch, denke ich, ein bisschen noch näher beleuchten. Aber es, für den Einstieg reicht das mal zu sagen, es war wirklich wilder Westen. Jedes Land macht seine eigenen Abfallregelungen, Definitionen etc. Und so ist es natürlich super schwierig, wenn du wirklich da in Supply Chain denkst, in Lieferketten, wo du darauf angewiesen bist, dass der Produzent in Polen genau das Gleiche darunter versteht wie der Produzent in Spanien und in Amerika und in China. Und da hilft natürlich Norming am Ende des Tages, genau diese einheitliche Sprache erstmal herzustellen. Das war der Einstieg für mich, warum ich erstmal gesagt habe, okay, das ist eigentlich ein wichtiges Thema, gerade für die Kreislaufwirtschaft Kunststoffe, bei der hohen Komplexität der Kunststoffe, dass man da eine einheitliche Normung schafft.
Wie viel war denn Grundlagenarbeit? Also hattet ihr ein Fundament, auf das ihr aufbauen konntet? Gab es da schon etwas, was da eingeflossen ist? Wie viel musstet ihr dann eigentlich von null anfangen?
Super spannende Frage, weil gerade wenn ihr im Podcast schon beleuchtet habt, was Normung ist, dann Normung basiert ja letztlich immer auf Konsens. Ne? Anders als Gesetze kann man die nicht mit Zwang durchsetzen, sondern Normen werden immer nur dann befolgt, wenn die Marktteilnehmer sagen, das ist sinnvoll. Und das war total spannend zu sehen, wir haben damals eine Bestandsaufnahme gemacht vom Markt vor Kunststoffnormen, und insbesondere der Rezyklatnorm. Und es gab aus dem Jahr 2008, also schon 10 Jahre bevor wir gestartet sind, eine Serie von Normen in Europa, die jetzt aus den Gesprächen mit Marktteilnehmern aber kaum Beachtung fanden, also kaum genutzt wurden auch. Und generell teilweise eine Haltung aus dem Markt zurückgespiegelt wurde von den Normungen im Bereich Recycling, das klappt sowieso nicht, weil viel zu komplex. Und dann war der Zufall, Marvin, dass das Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik in Hannover, unter Leitung von Professor Hans-Josef Endres, wir hatten damals einen Artikel rausgebracht, ich erinnere mich noch, im Plastverarbeiter, das war reiner Zufall. Und die haben auch eine Bestandsaufnahme gemacht und haben sich mal wirklich sehr systematisch alle Normen angeschaut, die es im Bereich Kunststoff-Kreislaufwirtschaft gibt, und dann eine Tabelle aufgemacht, wo welche Lücken sind, wo das inkonsistent ist zueinander, wo das in sich widersprüchlich ist. Und dieser Artikel endete mit dem klaren Aufruf, es braucht bessere Normen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen. Und das war ja ein Elfmeter für mich, wenn du so willst, weil das habe ich aufgegriffen, habe auch sehr eng in den Jahren mit Professor Endres und Madina Shamsujeva vom IKK zusammengearbeitet in der Sache, weil die waren auch eine der ersten, die ich angesprochen habe, zu sagen, hey, wollt ihr nicht mitmachen bei dem Thema jetzt, aus der Theorie in die Praxis zu gehen und diese Normungslücken zu füllen.
Ja. Wie ist das denn? Du kommst ja aus der praktischen Richtung, würde ich dann mal behaupten. Also wenn du mit der Unternehmensbrille kommst, dann hast du ja wahrscheinlich so ein bisschen, also du hast den Markt im Blick, aber weißt auch, wie die Unternehmen dann eben am Markt reagieren und auch arbeiten. Ich stelle mir immer so eine Normungsarbeit als einen sehr wissenschaftlichen Prozess vor. Wie war das denn letztendlich dann in der Praxis? Wie habt ihr daran gearbeitet? Also ist es dann tatsächlich eine wissenschaftliche Aufgabe erstmal, also zum Beispiel Materialflussanalysen, Lebenszykluserwartung und so weiter, das eben alles erstmal zu erforschen? Oder wie weit geht man da in die Praxis? Wie weit werden da vielleicht auch Unternehmensmeinungen angefragt? Also was fließt eigentlich dann tatsächlich alles in die eigentliche Norm ein?
Ja, rückblickend würde ich sagen, vielleicht war es einfach ein glücklicher Zufall, dass ich als Unternehmer darauf gestoßen worden bin, zum einen vom BIM, auf die Relevanz der Normung für die ganz praktische Unternehmensarbeit. Ne? Und deswegen ich als Projektleiter dann die daraus entstehende Norm immer die Unternehmensperspektive immer im Sinn habe. Weil na klar, Normung ist jetzt auch mir kein Selbstzweck. Ne? Also man verfolgt auch immer Interessen. Und bei mir ist es ganz, ganz transparentes Interesse. Ich möchte, dass der Markt für Kunststoffrezyklate global skalierbar, einheitlich, transparenter wird, damit eben ein Procter & Gamble und Beiersdorf oder bei BMW verlässlich wechseln kann vom neubaren Kunststoff auf Rezyklat. Das ist mein Interesse. So funktioniert mein Geschäft. Ja? Das war auch immer transparent. Und deswegen war es dann, denke ich, auch glücklicher Zufall, dass ich natürlich dann die Wissenschaft ansparen konnte, einerseits, weil mir war schon klar, das geht in eine Tiefe rein, in die Material, in die physikalische, chemische Zusammensetzung eines Materials. Das weiß ich nicht. Ich bin kein Kunststofftechniker, ich bin kein Chemiker. Ich bin sprechfähig auf den Themen, aber ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, mich da richtig tief drin aufzukennen, letztlich in der Polymerisierung. Ja? Und deswegen war es dann halt der glückliche Zufall, wenn du so willst, dass die Wissenschaft diesen Bedarf genauso erkannt hat wie die Praxis. Und wir dann auch ein erstes Gremium formen konnten, dazu kommen wir ja gleich, wie dann die DIN-Spec 91446 als Vorgängernorm der jetzt europäischen Norm erarbeiten konnten. Und was ganz wichtig war, mir war es auch immer ganz wichtig, Normen nochmal leben davon, dass sie genutzt werden. Und wenn die Theoretiker zusammensitzen und das Meinungs nicht abwerten, weil sie meinen, da gibt es ein ganz wichtiges Normungsthema aus der Wissenschaft heraus, dann hast du immer die Gefahr, dass da sowas einen wunderbaren Tod stirbt. Ja, also dann schreibt man eine Norm auf, aber in der Praxis entfaltet die keinerlei Relevanz. Ja, und deswegen war es mir immer ganz wichtig, dass ich relativ früh auch in der Normung und eigentlich permanent mit Marktteilnehmern darüber gesprochen habe und mir auch die ein oder andere blutige Nase immer abgeholt habe, weil viele Praktiker immer gesagt haben, Normung in der Kunststoffkreislaufwirtschaft ist Quatsch, funktioniert eh nicht, lassen Sie das sein, Herr Schiller. Ja? Und insofern war es, es gab aber auch andere Stimmen, die gesagt haben, doch, das brauchen wir. Und naja, und dann hemdsärmlich, wie man dann so ist als Jungunternehmer, habe ich gesagt, okay, dann let's try. Wir haben dann bei einem Wettbewerb teilgenommen, das DIN, das nennt sich DIN Connect. Das ist genau, weil das DIN weiß, dass neue Unternehmen, junge Unternehmen oft innovativ sind, aber nicht die Zeit oder die Kompetenz haben oder das Geld, sich in der Normung zu engagieren, was gemeinhin als langwierig und komplex wahrgenommen wird. Und diesen DIN Connect Wettbewerb, weiß ich noch, da habe ich dann gepitcht und unter 35 Teilnehmern ist mein Unternehmen ausgewählt worden als Siegerprojekt und damit haben wir das gesamte Normungsprojekt finanziert bekommen. Und das heißt, um das kurz einzuordnen, wir durften damals eine sogenannte DIN-Spec schreiben. Und die DIN-Spec ist, ich sage immer so, die kleine Schwester der großen offiziellen Norm. Ein sogenannter Konsortialstandard, den man in relativ kurzer Zeit, mit anderen Worten 12 Monaten, von Schreiben eines Geschäftsplans bis zur Veröffentlichung auf die Straße bringen kann. Ja, so als das DIN sagt immer, es ist Speedbook. Und ist genau nämlich für sowas gedacht wie bei mir. Also das Unternehmen erstmal sagen, hey, da ist eine Lücke. Wir haben jetzt nicht die Zeit, 6 Jahre theoretisch darüber nachzudenken, sondern wir kriegen jetzt mal ein Team zusammen, ein schlagkräftiges Team. Wir schreiben das auf, was wir in der Gruppe für sinnvoll halten und dann lassen wir den Markt entscheiden, ob das ein sinnvoller Standard ist oder nicht. Und so kam es dann, dass wir innerhalb von einem Jahr, ab Anfang 2020 bis Anfang 2021 die DIN-Spec Einnehmen für 4.6 ausgeschrieben haben. Und das war damals und bis heute der weltweit erste Standard für Digitalisierung und hochwertiges Kunststoffrecycling. Ja? Hm. Und das ist ein Riesenerfolg für uns gewesen.
Es gibt ja auch noch die DIN-Spec 91481. Und die zusammen mit der von dir angesprochenen 446 sind ja beides so ein bisschen Vorgänger. Sind die beide dann eben auch in der neuen 18065 schon mit drin? Ist das mit eingeflossen? Wie war da der Prozess?
Ja, ganz genau so. Also eigentlich kann man die chronologisch so ziehen. Es ist eine Chronologie. Es war erst der 19446, die wir damals als einen Rahmenstandard geplant haben. Das kann man sich so vorstellen. Für diejenigen unter euch, die sich mit Gesetzen auskennen, es gibt immer so einen allgemeinen Teil und dann einen besonderen Teil. Und das war so der allgemeine Teil, der das mal so allgemeine Dinge auch festgehalten hat. Und dann haben wir als direkt als Folgenorm, weil wir haben am nächsten DIN Connect Wettbewerb teilgenommen, wieder gewonnen.
Okay.
Dann haben wir dann die 91481 aufgeschrieben, die schon dann auf einen spezifischen Kunststoff ging. Also kann man sich so vorstellen, die 91446 war allgemein für alle Kunststoffarten geltend. Und die 91481 hat sich auf einen bestimmten Kunststoff dann mal rausgesucht und ist noch eine Ebene tiefer gegangen in der Daten- und Materialanalyse. Dazu kommen wir gleich, was drinsteht in den Standards. Und insofern war das die Vorgängernorm dessen, was wir dann nicht gesagt haben, dass die Resonanz auf die ersten Standard war so positiv, die 91446, dass wir das gleich zu einer europäischen Norm machen wollen. Das ist also, man überspringt dann die Stufe zu einer deutschen Norm, das zu machen, und geht direkt auf europäische Ebene, weil das war für uns auch eine Riesenüberraschung. Die 91446 hat offensichtlich ein Bedürfnis getroffen, weil ohne unser Wissen, also damals, wir waren ein Konsortium von 16 Unternehmen, Wissenschaft, Labor, Verbänden. Und ohne unser Wissen hat der Verband der deutschen Automobilindustrie, ja, immerhin der größte Lobbyverband Deutschlands, hat die 91446 aufgegriffen und gesagt, hey, das ist total sinnvoll, was ihr da gemacht habt. Für Rezyklateinsatz im PKW machen wir jetzt eine Empfehlung für alle unsere Mitgliedsunternehmen. Und daraus ist dann die VDA-Empfehlung 284 geworden, die komplett basiert auf unserem Standard zur Kunststoffrezyklaten im PKW. Ja. Also da siehst du, sowas hat dann auch, Normung hat dann, entwickelt dann fast schon so eine Eigendynamik,
wenn
du
was Sinnvolles
aufschreibst. Genau. Und das hat einem dann, also um deine Frage wirklich zu beantworten, es war erst die 91446, die haben wir dann rausgegeben, die hat dann schon Dynamik entfaltet, da haben wir parallel die 91481 erarbeitet, da haben wir dann auch schon erste Elemente des digitalen Produktwassers mitgenommen. Und als die auch verabschiedet worden war und auch gut ankam, beziehungsweise auch schon da parallel, haben wir den Prozess auf europäischer Ebene angestoßen, daraus jetzt schon direkt eine europäische Norm zu machen, weil klar ist, Kunststoff und Kreislauf, das ist immer ein europäisch-internationales Thema eigentlich. Das ist kein deutsches Thema.
Aber nein, das kann man national nicht lösen.
Genau, und deswegen abschließend dazu jetzt mit der Veröffentlichung im November 2025. So lange hat es dann also gedauert, ja? Von Anfang 2020 bis November 2025 ist jetzt die europäische Norm EN18065 entstanden und verabschiedet worden. Und die ersetzt jetzt tatsächlich auch die DIN-Spec 91446. Nicht die 91481, weil die noch mal ein paar andere Dinge geregelt hat, aber die 91446, die hört jetzt auf zu existieren. Und an deren Stelle tritt jetzt irgendwie übergeordnete europäische Norm die 18052.
Also ich glaube an der Stelle jetzt, erzähl doch mal, was drinsteht. Also ich glaube, jetzt müssen wir schon mal reingucken, weil das fragt sich bestimmt jeder. Du hast gesagt, also allgemeiner Teil und dann geht das weiter runter in speziell. Man guckt sich dann auch bestimmte Kunststoffe an. Also erzähl doch mal vielleicht die wichtigsten Punkte. Was wären die wichtigsten allgemeinen Punkte und dann welche spezielle Kunststoffe schaut ihr euch dann an?
Also fangen wir mit dem Titel an, der gleich geblieben ist auch. Der Titel ist Klassifizierung von Kunststoffrezyklaten nach Datenqualitätsleveln für die Nutzung und den digitalen Handel. Ja? Da steckt eigentlich schon ziemlich viel drin. Ne? Es geht um Kunststoffrezyklate erstmal. Das ist die Norm, die nur sich für Kunststoffrezyklate bezieht und die sie klassifizieren sollen, also Klassen etabliert von Kunststoffrezyklaten, und zwar insgesamt 4 Klassen. Und zwar nach Datentiefe, das ist ganz wichtig. Sogenannte Datenqualitätslevel führen wir ein im Abschnitt 4 der Norm. Das gab es vorher nicht. Und was bedeutet das? Weil eben das so Kraut und Rüben und so unorganisiert war, der Markt, geht es erstmal darum, verlässliche und vergleichbare Informationen über Rezyklate herzustellen. Und das kann man nicht, ist eigentlich ganz simpel, kann man sich fast wie ein Ampelsystem vorstellen. Da sind es 4 Levels statt 3. Es gibt DQL1. DQL, da weißt du eigentlich nichts über das Rezyklat, außer welcher Kunststoff ist das. Ja? Aber das geht dann so, es baut dann immer weiter aus. Du weißt immer mehr über den Kunststoff Bescheid, bis hin zu DQL4, wo du faktisch alles weißt, die mechanischen und chemischen Eigenschaften des Kunststoffes, die ja entscheidend sind für einen Anwender, der sagt, ich möchte gerne diesen Kunststoff einsetzen, um eine Shampooflasche zu bauen oder ein Automobilteil. Also das kann sich der Zuhörer so vorstellen, DQL1, ich weiß fast nichts, DQL4, ich weiß ganz viel. Ja, das war so der erste und vielleicht auch der fast schon der wichtigste Teil der Norm, der einfach weltweit first Datengrundlagen schafft, also richtig Grundlagenarbeit, um Rezyklat überhaupt vergleichbar zu machen. So Punkt 1. Punkt 2, wir haben sehr viel Zeit im Abschnitt 3 Terminologie verbracht, Definitionen, weil das wird der ein oder andere, der sich im Markt bewegt, wissen, jeder meint was anderes, ja. Also allein, was der Begriff Recycling bedeutet, ist in jedem Markt anders definiert. Ja? Und insofern haben wir da erstmal lange diskutiert. Das waren tatsächlich fast die intensivsten Diskussionen im Bereich Abschnitt 3, Terminologie, einfach erstmal festzuziehen, auf welche Definition kann man sich eigentlich mal einigen, ja? Damit man eben auch da verlässliche Daten schaffen kann. Abschnitt 5, hier geht es um die Kalkulation des sogenannten Recycled Content, was auch nicht ganz unwichtig, ne? Im Kontext von jetzt Quoten, die jetzt auch in Europa kommen werden, im Bereich, welche Produkte müssen wie viel Prozent recycelten Kunststoff enthalten. Wie kalkulierst du das eigentlich genau? Weil Kunststoff ist nicht immer nur Kunststoff. Ne? Da sind Additive drin, da sind Füllstoffe drin, da sind andere Dinge drin. Und worauf bezieht sich eigentlich diese Anforderung der europäischen Gesetzgeber? Wenn es heißt, diese Shampooflasche muss jetzt 30% recycelten Kunststoff enthalten. Ja? Da haben wir also sozusagen aufgegriffen, was es an Vorarbeiten gab im Abschnitt 5 und haben das eigentlich konkretisiert und in meinen Augen verbessert, wie man eigentlich ermitteln kann, wie viel recycelter Kunststoff in einem Compound, in einem nutzigen Kunststoff, wie er verarbeitet wird, enthalten ist. Und dann im Abschnitt 6 ist der auch nicht ganz unwichtig für die Außenkommunikation, haben wir uns mit dem Thema Labeling beschäftigt. Also wie kreiert man, also kann man sich jeder so vorstellen, wenn man auf eine Big Bag hat, voller Granulat, da haben wir so ein kleines Label entwickelt, mit dem man in Sekundenbruchteilen erkennen kann, welcher Kunststoff, wie viel Recycled Content, aus welchem Stoffstrom kommt der, so die allerwichtigsten Informationen. Auch das gab es vorher nicht. Ja? Und der letzte und vielleicht noch fast schon zukunftsweisender Aspekt, denke ich, so nach vorne blickend. Abschnitt 7 enthält die auch weltweit erste Regelung für einen digitalen Produktpass für Kunststoffrezyklate. Und digitaler Produktpass, ich weiß, hattet ihr auch schon mal einen Podcast. deswegen gehe ich da jetzt nicht so drauf ein, aber es ist ja eine der zentralen Elemente für die Ermöglichung der Kunststoff- oder Kreislaufwirtschaft insgesamt, weil allen ist klar, ohne Daten, at the end of life, kann keiner sinnvoll Kreislaufwirtschaft machen. So, sieben Abschnitte. Das ist ja der Kern der Norm. Da gibt es noch ein paar Annexe, Anhänge, die noch ins Detail gehen, aber kann man so zusammenfassen: Datenqualitätslevel, Terminologie, Recycled Content, Label und digitaler Produktpass.
Das war jetzt der allgemeine Teil der 446.
Nee, das war jetzt die EN 18065, aber die ist ja, wenn du so willst, ein Kondensat aus der 91446, die es auch jetzt gar nicht mehr gibt, offiziell. Die ist jetzt ja aufgelöst.
Ja.
Und die 91481.
Okay. So, und dann haben wir, und das alles ist jetzt in die DIN 18065 eingegangen.
Das, was ich gerade geschildert habe, ist die Aufteilung der DIN EN 18065, die letztlich basiert auf diesen zwei Vorgängernormen.
Okay, und die ist jetzt sogar dann von der EU-Kommission als zentrale Norm für die Kunststoffkreislaufwirtschaft anerkannt worden.
Genau, weil sie ist im Rahmen des, jetzt wird es wieder ein bisschen technisch, die Europäische Kommission hat da einen sogenannten Standardisierungsrequest, M584, aber die EU-Kommission hatte nämlich das Ziel, dass im Jahr 2025 10 Millionen Tonnen recycelter Kunststoff in Europa verwendet werden sollten. Wir sind weit, weit weg von diesem Ziel. Aber als Teil, um das möglich zu machen, hat die EU-Kommission sich den Markt angeschaut und gesagt, oh, es braucht neue Normen bzw. alte müssen geupdatet werden. Und als Teil dieses Standardisierungsrequests hat die EU explizit auf die DIN-Spec 91446 verwiesen, als ein wesentlicher Bestandteil dessen, was da neu entstehen muss an Normen. Und die EN 18065 ist letztlich die Antwort der EU darauf, dass die EU-Kommission gesagt hat, mach das bitte mal zu einer neuen Norm. Ja, weil es reicht halt nicht, einfach nur eine deutsche Standard zu bauen, die DIN-Spec. Am Ende ist das halt ein europäisches Thema. Und insofern, für uns war das auch ein riesen Erfolg, muss man auch sagen, dass die EU-Kommission in ihren Standardisierungsanfrage bereits auf unsere deutsche Norm verwiesen hat und gesagt hat, das ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was in Zukunft die europäische Kunststoffkreislaufwirtschaft bestimmen soll.
Ich finde das ja total faszinierend, weil ihr wart ja anscheinend mit genau diesen Überlegungen oder dieser Entwicklung von dem Thema in der Timeline genau im richtigen Moment anscheinend. Also wenn die Automobilindustrie und auf EU-Ebene das ganze Thema übernommen wird und man sich so ja bereitwillig diesen Prozess anschließt, bedeutet das ja, da fehlte es echt an etwas, was ihr jetzt geliefert habt. Also eigentlich total cool, dass ihr praktisch dieses Puzzlestück dem Ganzen beigefügt habt. Und ich finde das total spannend, diesen Prozess einmal mitzubekommen, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, mich würde an der Stelle jetzt aber mal interessieren, weil das, was du bisher geschildert hast, ich will sagen, das klingt schon fast ein wenig romantisch so. Also sowas wie, ne, du segelst so bei Sonnenschein auf einem ruhigen See und keine Wellen und alles ist schön. Aber es gab doch bestimmt da auch kontroverse Diskussionen, oder? Ich meine, ihr habt auch verschiedene Interessen, verschiedene Industriezweige, die einfach da zusammenkommen müssen. Also es gibt die Polymerchemie, die Abfallwirtschaft, Unternehmen aus der Digitalisierung, du hast die Automobilbranche schon angesprochen. Gab es da nicht an der einen oder anderen Stelle auch kontroverse Diskussionen, wo man sich irgendwie, weiß nicht, in letzter Minute vielleicht gerade erst einigen konnte, wie man weitermachen will?
Absolut. Also das Endergebnis sieht schön aus, aber das war eine total intensive Zeit. Und das waren am Ende auch, ich hatte an der einen oder anderen Stelle mal das Gefühl, oh, das kann auch ganz scheitern. Einfach, weil wir kriegen die Leute nicht unter einen Hut. Denn das Besondere an der Normung ist in der Regel, dass man konsensbasiert arbeitet. Und du bist halt gezwungen dann, wenn du eben mit den unterschiedlichen Interessen am Tisch sitzt, wie kriegen wir hier einen Konsens hin? Ja? Und du sagst genau richtig, wir hatten am Ende das große Glück, dass meinem Normungsaufruf sind am Anfang, weil für die Einordnung noch, diese DIN-Spec wird dort geschrieben, indem man einen Aufruf startet und sagt, wer möchte mitmachen. Und da haben sich dann 16 Unternehmen der Wertschöpfungskette gemeldet, mit Ausnahme der Polymerchemie. Beim ersten, da war keiner der Polymerchemie dabei, aber ansonsten waren alle dabei. Die Kunststoffverarbeiter, die Recycler, Sortierer, Labore, Verbände. Also wir hatten wirklich eine geballte Kompetenz im Raum und die Schöne war, keiner hatte eine Übermacht im Raum. Also wenn sich dann einfach die Entsorger zusammentun, dann schreiben sie ihre eigene Norm. Es waren genau 16 an der Zahl und das hat sehr intensive, aber konstruktive Runde gesorgt, weil sie auch klein genug war, um sich auf den Konsens dann doch noch zu einigen. Weil wir irgendwann auch gesagt haben, hey, komm, wir müssen jetzt Support bekommen. Ne? Wir hatten ja auch den Zeitdruck, innerhalb eines Jahres die erste Norm zu schreiben, den ersten Standard. Also insofern, es ging also hoch her, um dem einen Einblick zu geben, gerade auch in den Folgestandards und insbesondere auf europäischer Ebene. Da kamen auch sehr viele politische Interessen zum Zuge, weil man merkte plötzlich, oh, an dem Thema zählen so viele Interessen, ja, genau wie diese Polymorphemie. Und ganz ehrlich, meine Erfahrung daraus ist, du musst es dann auf eine möglichst kleine Ebene ziehen, im Sinne von möglichst kleine Gruppen, möglichst kleiner Gesprächskreis, um halt wegzukommen aus diesen global galaktischen Meetings mit 40 Leuten, wo du am Ende immer nur jeder seine Sprechblasen runterredet. Das kennt man vielleicht auch, wenn du im Raum bist und der Lehrer nur eine Arbeitsgruppe, vier Leute nur in der Arbeitsgruppe hat, dann kann man sich schlecht wegducken. Ja, da muss man halt liefern. Stimmt, ja. Und so war es im Endeffekt auch. Also als so vielleicht als ein Hack für den oder den einen oder anderen, der auch normen will oder sich das vorstellen kann, da aktiv zu werden, auf einer Fachebene, Sachebene, möglichst in kleinen Arbeitsgruppen zu arbeiten, hat den Prozess letztlich gerettet. Weil ansonsten wäre man nämlich in diesen global-galaktischen Meetings, wäre das Ganze sehr, und ist auch einfach zum Scheitern zu bringen, weil man hat irgendjemand kann immer die Hand nehmen und sagen, ah, es passt mir nicht und wir müssen noch mal 10 Jahre drüber reden.
Ne? Ja, klar, das kann man immer beliebig verlängern dann, ne?
Total.
Ja, mich würde an der Stelle jetzt mal interessieren und vielleicht machen wir mal den Bogen zum Anfang zurück. Da hattest du gesagt, diese Norm beziehungsweise dein Engagement dabei hat auch ein gewisses Eigeninteresse. Und mich würde da mal interessieren, also kannst du das Eigeninteresse noch ein bisschen beschreiben? Also welche Vorteile bietet die Arbeit denn mit dieser Norm jetzt für ein Unternehmen wie eures?
Ja, gerne. Also mir bleibt es bis heute wie in Erinnerung, wie damals der erste Mitarbeiter des Teams, der mich angesprochen hat, war Benjamin Hein. Ja. Mhm. Grüße, falls du mithörst. Ja. Ist mittlerweile nicht mehr beim Team. Ja. Und mir bleibt es bis heute in Erinnerung, ist mir auch total einleuchtend, zu sagen, wer die Norm setzt, hat den Markt. Ja. Und deswegen ist das ja auch immer so prestigeträchtiges für viele in der Industrie, immer sich zu engagieren in diesen Normungsgängen. Weil sie wissen, wenn du die technischen Normen mal aufschreibst, und der Markt sich daran hält, dann folgen halt alle dein Beispiel. Ich meine, jeder kennt doch bitte die Beispiele von den Steckern, dem Steckerchaos, ja. Und ja, wenn ihr einmal setzt, wie der Stecker auszusehen hat und dann genügend folgen, dann folgen halt alle dein Beispiel, ja. Das ist das eine, ne? Setzt du dem Standard, hast du den Markt. Und dann bist du auch immer Vorreiter. Und gerade als junges Unternehmen, das niemand kennt, da machst du halt auch auf dich aufmerksam. Also, das ist der zweite Aspekt. Krasses Vertriebsargument, ne? Marvel, die Anzahl an Unternehmen, die auf uns zukamen, die sagen, ja, ich glaube zwar nicht, dass sie so richtig die Industrie verstehen, aber dass sie diese Norm schon geschrieben haben, das ist krass. Ja? Mhm. Und das hat einfach Türen geöffnet im Vertrieb und auch ein bisschen auf die Geschäftsführerebene, weil people took notice. Ja? Dass man jemand auch die Mühe gemacht hat, das wirklich voranzutreiben, war wirklich so, wenn du so willst, dann hat man so diesen Stallgeruch verdient, um in der Branche auch als Unternehmer aktiv sein zu dürfen, nicht einfach nur von außen zu kommen als digitaler Unternehmer und zu sagen, hey, oh,
ja.
Ich revolutioniere hier mal jetzt alles so.
Ja, ich bringe KI mit.
Genau. Ja. Und das muss man ja auch mal ganz fairerweise sagen, diesen kulturellen Background zu haben, beziehungsweise nicht zu haben, ist ein riesiger Nachteil, wenn du ein neues Unternehmen, das kann auch jeder sofort nachvollziehen. Ist wie so, wenn jemand von außen kommt und sagt, ich weiß alles besser, ihr seid alle doof. Da wirst du nicht unbedingt geliebt in der Branche. Ja? Und durch diese harte Arbeit in der Normung, die ja, muss man ja auch ganz klar sagen, Zeit und Geld kostet, muss man einfach auch mal festhalten, haben wir uns, denke ich, so ein bisschen auch Gehör verschaffen können bei denjenigen, die vorher gesagt haben, also der Herr Schiller und Surplus, das wird alles nicht so. Ne?
Ja. Okay. Ich würde jetzt gerne noch an der Stelle einmal, weil wir uns langsam auch Richtung Ende Podcast bewegen, mal noch ein bisschen auf die internationale Perspektive gucken und dann aber nochmal auf den Rezyklateinsatz im Besonderen. Wir haben jetzt ja schon von EU-Ebene gesprochen und du hast ja auch gesagt, also das größte Problem, was wir halt haben und gerade auch wenn wir von Kreislaufwirtschaft beziehungsweise von Kreisläufe schließen sprechen, ist immer, wenn nicht alle mitziehen. Also es braucht manchmal ja nur einen Akteur, der irgendwie sich dann da querstellt und man kann einen Kreislauf einfach nicht schließen. So, es geht dann nicht mehr. Das heißt also, gerade auf EU-Ebene brauchen wir eben solche Normen, die das dann vielleicht für alle auch verpflichtend machen würden. Wie sieht es denn dann weiter aus? Also ich meine, wir brauchen ja noch andere Länder auch da. Ich meine, wenn ich mal an gerade Indien und China denke, wenn wir über Rezyklate und Kunststoffe sprechen, können wir die ja nicht außen vor lassen. Gibt es da auch Gespräche? Haben die, weißt du da was? Also haben die Interesse angemeldet? Gibt es da irgendetwas?
Ja, ich kann erstmal aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass also das Level über dem europäischen Normungsgremium CEN ist ja die ISO, New Breaker, ja, das International Standardization Organization, das ist das höchste Normungsgremium der Welt, wenn man so will. Und da nicht nur wurde angefragt, dass wir mal darstellen, den dann ISO auf ISO, was die IN 18065 kann, sondern also ich durfte ein einstündiger Vortrag, wo ich nur dem Normungsexperten aus China, Indien, Thailand, wo sie alle herkamen, habe den mal so darlegen dürfen, wie die IN 18065 funktioniert, sondern ich wurde auch schon eingeladen. Also ich bin durch die Arbeit an der Norm in den Vereinigten Staaten gewesen, ja, weil dort die DIN und das amerikanische Tondo einen Normungsaustausch machen. Da durfte ich da den amerikanischen Experten zeigen. Ich war in Indien beim Bureau of Indian Standards. In Australien hat man angefragt, ob man diesen Standard nicht übernehmen kann. Das ist die australische Norm. Ich habe in Vietnam, ich war in China unterwegs mit dem Standard. Und das ist, ja, wenn du so willst, ein Multiplikatoreffekt, der, wie du genau richtig sagst, am Ende ist das ja, weil es auch vermeintlich unpolitischer ist als Gesetze, etwas, womit sich vielleicht auch ein technischer Experte in China leichter mit tut, zu sagen, ah, okay, übernehmen wir mal den europäischen Standard, weil der scheint gut zu funktionieren. Das kennt man auch schon heute aus der Weltwirtschaft, dass oftmals europäische Standards zu weltweiten Standards werden. Ja? Und einfach, weil man sagt, es ist einfach sinnvoll, was da aufgeschrieben worden ist. Es hilft auch uns als Chinesen, sage ich jetzt mal, unsere Produkte nach Europa zu bringen, wenn man sagt, okay, wir in China halten uns an europäische Standards. Ja? Insofern hat das Thema eine enorme internationale Resonanz entfaltet, sogar mit eigenen Kopien, wenn du so willst, wo ich ehrlicherweise nicht weiß, wie weit es jetzt genau in diesen Ländern ist mit der Übernahme. Aber muss ja im Zweifelsfall auch gar nicht übernommen werden, 1:1, denn jeder kann auch sagen eben, ich als chinesischer Produzent oder indischer Produzent kann mich einfach nach innen noch europäische Standards zertifizieren lassen. Und ist im Zweifelsfall vielleicht sogar auch das bessere Vertrauensmerkmal gegenüber, ich sage jetzt mal, europäischen Abnehmern, wenn die sagen, der hält sich an den europäischen Norm und nicht einfach nur an irgendwie chinesischen Norm.
Ja. Ja.
Also das ist, as we speak, Marvin, ist ja noch komplett im Fluss begriffen und die europäische Norm ist ja auch noch total frisch. Ne? Also wir nehmen jetzt auf im Februar 2026. Die Norm ist jetzt gerade mal 2,5 Monate alt.
Ja, ja, ich finde das total spannend, ja, dass das schon so schnell geht und du auch von Interesse aus anderen Ländern berichtest. Das ist schon cool zu sehen, also ein schöner Prozess. Mich würde an der Stelle noch interessieren, das habe ich mich eben gefragt, weil wir da haben wir im Podcast auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, das Problem beim Rezyklateinsatz gerade von Kunststoffen ist ja oftmals Virgin Plastic. Also einfach Neuware, die eben sehr, sehr günstig ist und wo Rezyklate einfach wenig mit konkurrieren können. Wie siehst du das an der Stelle? So, glaubst du, da tut sich etwas oder hilft so eine Norm vielleicht auch dabei, Rezyklate flächendeckender einsetzen zu können?
Ja, absolut. Das ist sicherlich nicht die One Silver Bullet, so die das ist ja alles löst. Aber wenn man auf das Problem mal so systemisch draufschaut, und das habe ich damals eingangs bei Surplus gemacht und tue es auch heute immer noch, dann ist das Grundproblem ja eben, dass es offensichtlich zu viel Friktion erzeugt, weil es gibt zu hohe Kosten oder gibt für eine Qualität, dass ein Unternehmen eben dauerhaft wechselt von Neuware auf Rezyklate. Und Thema dieses Podcasts ist jetzt nicht irgendwie über Subventionen zu sprechen für petrobasierte Neuware. Ja, das ist ein Riesenthema, weil das ist ehrlicherweise ein unlevel playing field auch heute noch, das den Neuware-Einsatz favorisiert. Ja, und wir leben in der Zeit 2020, wo es eher mehr von Subventionen noch gibt für petrobasierte Neuware als für Kreislaufwirtschaft. Das muss man einfach mal kurz als Disclaimer vorne wegschieben. Aber alles andere, da sind sie ja alleine. Am Ende ist das halt ein Thema, du musst mit den Kosten unterhalb die Neuware kommen, wenn du es marktwirtschaftlich irgendwie lösen willst. Ja? Und das Gap ist heute einfach riesig nach dem Vortrag. Die Rezyklate sind einfach zu teuer. Und wenn du so willst, ist die Friktion in der anderen Geschäftsanbahn ein Teil dieser Transaktionskosten. Was meine ich damit ganz konkret? Wenn du allein 3 oder 4 Anrufe brauchst und 3 oder 4 Muster hin und her schicken musst zwischen deinem Unternehmen, das gerne Rezyklate einsetzen will und solche, die es haben, dann geht dabei Zeit verloren. Ja? Und Personaleinsatz. Ja? Und das sind letztlich, was an den Stückkosten am Ende irgendein Rezyklate, was ja eingefakturiert werden muss. Ich muss ja als Recycler meine Leute bezahlen. Und vielleicht ist das so die die einfachste Antwort darauf, wie hilft das konkret? Das heißt, Transaktionskosten zu senken bedeutet bessere, klarere Informationen, einfacher verfügbar. Und das kann auch jeder hoffentlich nachvollziehen, der schon mal online eingekauft hat, weil du genau weißt, was du kriegst, wenn du bei den Online-Plattformen ein Buch bestellst. Bist du bereit, das Buch zu bestellen und musst es nicht 10-mal bestellen, weil du irgendein falsches Buch ausgewiesen worden
hast. Ja. Ja?
Und das hört sich vielleicht banal jetzt der Vergleich, aber er ist sehr treffend, weil in der Realität von Recycling ist heute wirklich total aufwendig, Lieferbeziehungen zu etablieren. Und wenn es schon hilft mit dem Standard, den ersten Teil von 50 Stunden Personalaufwand auf 10 Stunden Personalaufwand zu reduzieren, weil man halt eine verlässliche Norm hat und der Chinese genau mit den gleichen Standards arbeitet wie der Europäer, dann ist das halt effektiv Kosteneinsparung. Und dann hilft das dabei, das Rezyklat wettbewerbsfähig zu machen. Das heißt nicht, dass allein durch die Normung das Rezyklat jetzt günstiger wird als der Neuwagen. Ist nicht der Fall. Aber es ist ein wesentlicher Bestandteil, um das Ganze zu professionalisieren. Und das ist mein Anspruch und hoffentlich wird von allen da draußen in der Kreislaufwirtschaft, dass das Rezyklat letztlich so verlässlich und verfügbar sein müssen wie Neuware und dabei am besten auch noch im Preis günstiger sind.
Ja, vor allem werden dann ja auch alle anderen Hebel, die man ansetzen kann, um eben diese Diskrepanz zwischen den Beschaffungskosten dann anzugleichen, die werden ja auch wirkungsvoller, ne? Wenn man da schon so eine Basis geschaffen hat.
Unbedingt.
Okay, mich würde jetzt noch, ich habe noch zwei Fragen jetzt offen. Die eine wäre, hast du schon eine Ahnung oder vielleicht aus anderen Branchen etwas gehört, so eine ähnliche Norm für andere Materialkreisläufe zu entwickeln? Also so etwas wäre ja auch, ich denke mal jetzt an Metalle, ne, da wäre das ja auch möglich.
Ich ziehe das mal gleich parallel auf, weil das war mit dem Unternehmen. Was mich total gefreut hat, ist, dass andere Startup-Unternehmer das auch aufgegriffen haben. Wir haben gesehen, dass wir erfolgreich schon damit waren, mit der Dienstback, das aufgegriffen haben. Ich weiß noch nicht, ob wir bei euch im Podcast waren, Firma Conkiller, aus Berlin, die haben auch zwei Dienstbacks erarbeitet, ja, also schöne Grüße.
Auch, schöne Grüße, Dominik. Genau, wollte ich auch sagen. Ist gar nicht lange her, dass er hier im Podcast war.
Oh ja, ja, und ich sehe ihn auch immer und ich freue mich über seinen Erfolg. Er hat gerade noch ein riesen Projekt cool, mit Flughafen Tegel bekommen. Und in fast jedem seiner Posts weist er auf die Dienstback hin, die er erarbeitet hat, ja. Also das ist jetzt so für zirkuläres Bauen mal ein Beispiel, wo eine Dienstback erarbeitet worden ist. Ich weiß, dass Pre-Zero eine Dienstbäcker arbeitet hat, wie man einen Recyclingbetrieb richtig fährt. Also auch in dem gleichen Zeitraum, wo wir unsere Dienstbäcker arbeiten. Ich weiß, dass im Metallbereich, hast du angesprochen, da ist es weniger wichtig, weil Metall und oft Recycling bedeutet, du schmilzt ja alles ein und oft nicht so viel Thema mit so viel Varianz. Aber da gibt es auch Aktivitäten, aber wo es mir vor allen Dingen noch präsent ist, ist im Bereich Verpackung. Da habe ich gesehen, dass die Industrievereinigung Kunststoffverpackung, die hat unsere Dienstback-Ansatz auch aufgegriffen und dafür, Transportverpackung einen ähnlichen Standard jetzt erarbeitet. Bis hin zu, es gibt jetzt eine Dienstback für Kosmetikverpackung für den Einsatz von Kunststoffrezyklaten, die auch sich auf die Dienstback 18.65 beziehen und die mich auch angefragt haben damals, ob ich Ihnen mal erklären kann, wie wir unsere Dienstback auf den Markt gebracht haben. Also man merkt, das hat so im besten Sinne Copy-Paste oder Kopierkatzen. Das willst du ja aber auch, weil am Ende lebt die Norm ja von Anwendung. Und wenn sie weiterentwickelt wird und aufgegriffen wird von anderen wichtigen Marktteilnehmern, ist es ja das größte Kompliment, was du bekommen kannst.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine Auszeichnung für euch und eure Arbeit dann.
Unbedingt.
Ja. Okay, letzte Frage. Mich würde jetzt natürlich die Zukunft interessieren. So, das ist das, was wir jetzt bisher noch nicht besprochen haben. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also folgt noch eine Überarbeitung? Weil ich meine, es stehen doch bestimmt noch einige Sachen aus, oder?
Ja, also super spannende Frage, weil Normung nochmal lebt von der Anwendung. Und vielleicht, dass wir jetzt eine europäische Norm haben, was vorher nur ein deutscher Standard war, ist natürlich nochmal für mich jetzt spannend zu sehen, was passiert jetzt? Wie wird das auch auf internationaler Ebene weitergehen? Also gibt es vielleicht auf ISO-Ebene sogar einen Wunsch, aus dieser EN noch eine ISO-Norm zu machen, was wirklich so die allerhöchste Norm
wäre? Ja, das wäre natürlich richtig krass dann, ne?
Das wäre wirklich krass, aber da muss man auch realistisch sein, sowas dauert auch 5 bis 10 Jahre.
Ja.
Weil du musst mit der ganzen Welt einen Konsens finden.
Ja.
Und bei dem Thema, da sind
du weißt auch, kleine Gruppen.
Ja, genau. Also wer zuhört und Deutsch spricht, bitte kleine Gruppen. Aber mach das mal, wenn du mit der ganzen Welt auch so viele und so viele ja beim Thema Kunststoff mitreden können und wollen. So, Nummer eins. Dann ganz Nummer zwei in der Unternehmenspraxis. Also, dass wir bei Surplus natürlich direkt auch davon profitieren, dass wir das sozusagen auch in den Markt aktiv reinspielen und sagen, liebe Lieferanten, liebe Labore, es gibt eine neue Norm, lasst uns mal bitte jetzt diese, jetzt ist es nicht mehr nur ein deutscher Standard, sondern jetzt könnt ihr euch darauf verlassen, dass das Ding bleibt auch. Und wir können anfangen, echte Grundlagen, Datengrundlagenarbeit, Datengrundlagen zu schaffen, ob überhaupt um dieses verdammte, schwierige Problem endlich mal allein erstmal auf eine einheitliche Datenbasis zu stellen, damit wir dann das Problem wirklich bei der Wurzel packen können und nicht nur anfangen, uns immer nur über Philanthropie und hier und da ein Cleanup und so unterhalten, sondern zu sagen, es muss doch verdammt auch mal möglich sein, Kunststoff hochwertig in Kreis zu befehlen, und zwar so oft und so lange wie nur möglich und nicht nur einmal. Ja, und dafür bin ich total gespannt, wie die Norm jetzt aufgegriffen wird vom Markt. Wird sicher weiterentwickelt werden. Ich werde mich da auch weiter einbringen, in dem zeitlichen Maß, wie es möglich ist als Geschäftsführer. Aber ist das jetzt das nächste Kapitel, was gerade Marvin ganz frisch aufgeschlagen ist und ich noch nicht genau weiß, was rauskommen wird. Ja.
Wie geht es dann jetzt für euch weiter so? Was steht jetzt in naher Zukunft an?
Für uns konkret jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, ist der Markt für Kunststoffrecycler, der ja gerade in der größten Krise eigentlich seitdem ich in dem Markt arbeite, also seit 7,5 Jahren. Es geht erstmal darum, tatsächlich diese Grundsatzfrage zu stellen und auch zu sehen, wie können wir als Unternehmen in dieser Wirtschaft überleben. Wenn die Welt es jetzt gerade sagt, das ist nicht so ein wichtiges Thema, muss jeder Unternehmer, jeder Unternehmerin sich fragen, wie kann man denn sich anders positionieren, wenn man dann aber trotzdem überzeugt ist, dass dieses Thema einer unternehmerischen Lösung braucht. Und daran halte ich fest, ja, trotz aller Krise im Kunststoffrecyclingmarkt. Ich glaube, am Ende werden das Unternehmen lösen, denen es gelingen wird, diesen Kohlenstoff sinnvoll und hochwertig im Kreis zu führen. Es ist nach meinem Dafürhalten übrigens, vielleicht so mein Abschlussplädoyer, es ist letztlich kein technologisches Problem. Ja. Es ist viel komplexer, meiner Meinung nach, einen Menschen auf den Mond zu bringen, als Kohlenstoff langfristig und hochwertig im Kreislauf zu führen. Ja. Da muss halt Wille und Ressourcen müssen zusammenkommen, der Menschheit. Aber dann gelingt das ja auch. Und bisher fehlte es immer an einem oder sogar beidem. Aber meine Überzeugung bleibt ganz klar, wir werden nicht mit dem magisch ein anderes Material morgen finden, was Kunststoff komplett ersetzt. Wir müssen uns aber ehrlich machen und sagen, bei den Schäden, die der Kunststoff mittlerweile als Abfall in der Umwelt an Mensch und Tier auslöst, müssen wir eine systemische Lösung finden. Dafür bieten wir einen Ansatz unternehmerisch mit der Norm und im Gleichschritt. Und daran werden wir jetzt auch weiterarbeiten. Wir müssen aber ganz klar gucken, wie überlebt man jetzt so Krisen, wo man das Gefühl hat, es interessiert gerade bis zu 0,0 der Menschheit. Und man, wie in der Vergangenheit auch, man sagt so, Hauptsache wir packen den irgendwo hin oder verbrennen irgendwo und dann ist das Problem ja auch weg. Ne? Das können wir uns nicht mehr lange leisten und deswegen für uns bedeutet es eben, sich neu zu positionieren und da auch eine Chance zu haben, weiter aktiv, erfolgreich wirtschaftlich zu sein. Und das, glaube ich, das sprechen für alle aus der Kunststoffrecycling-Branche. Das kann gelingen, aber es ist harte Arbeit.
Ja, absolut. Ich wünsche euch viel Erfolg an der Stelle.
Danke.
Ich habe eigentlich keine Zweifel daran, also nach dem, was du alles geschildert hast, dass ihr das hinbekommt. Ich meine, der Wille und der Einsatz vor allem, der ist ja in jedem Fall da. Ich finde es sehr, sehr cool, was ihr mit der, also von den Anfängen, von dem Einbringen für die Dienstback und so weiter bis hin zu der Norm auf europäischer Ebene alles geschafft habt. Sehr, sehr spannender Prozess. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die Einblicke. Ich fand es total cool und vor allem auch spannend, da mal Einblicke zu haben, weil wie gesagt, ich finde immer, man bekommt das ja mit, wenn so eine Norm dann auf einmal da ist, aber die Arbeit, die eigentlich dann da eingeflossen ist, die sieht man oft dann im Endprodukt ja nicht mehr. Und so wie du geschildert hast, ist das manchmal schade, manchmal vielleicht aber auch ganz gut, je nachdem, wie der Weg dorthin dann war. Aber ich finde es total spannend, das einmal mitzubekommen. Dankeschön an dieser Stelle.
Gerne.
Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich gerne mehr mit dem Thema beschäftigen möchten, ich verlinke das alles in den Shownotes, also da gerne mal reingucken. Vielleicht möchte der oder die ein oder andere ja gerne mal die DIN sich auch mal anschauen. Der Link ist auch hinterlegt, das kann man dann mal tun. Und mehr Informationen zu Christian Schiller und auch dem Unternehmen Surplus sind ebenfalls in den Shownotes hinterlegt. Da gerne auch einmal die Links anklicken. Ja, für heute sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächsten Monat mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, Wiedersehen. Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.